Welche Gefahr birgt die falsche Begierde? Und ab welchem Augenblick beginnt eigentlich die Sünde, wenn diese Begierde im Spiel ist? Und ist es korrekt, dass uns der Tod erst dann erwartet, wenn die Sünde, die auf falscher Begierde beruht, vollendet ist? Mit der heutigen Splitpredigt möchte ich auf eine sehr wichtige Passage im Jakobusbrief eingehen, die wir alle kennen sollten. Es ist eine Stelle, die eine Entwicklung zur unvergebbaren Sünde beschreibt. Und sie hat damit eine beträchtliche Bedeutung für unser Heil. Ich möchte sie einmal näher beleuchten und damit die eben gestellten Fragen beantworten. Der Titel der Splitpredigt stellt somit die Frage: Kann Begierde Sünde sein? Um welche Stelle handelt es sich? Lesen wir sie zunächst einmal gemeinsam in Jakobus Kapitel 1 und die Verse 14 und 15. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Manche Übersetzungen verwenden anstelle des Wortes Begierde auch Lust. Zudem übersetzen sie die Worte bringt Sünde hervor, auch mit den Worten gebiert die Sünde. Und das Wort vollendet wird manchmal mit ausgewachsen wiedergegeben, was auf einen Prozess hindeutet, ähnlich wie bei einer Schwangerschaft. Alle diese Übersetzungen sind hinsichtlich ihrer Bedeutung absolut korrekt und man kann sie durchaus im Austausch einsetzen. Im Übrigen werde ich heute überwiegend aus der Luther-Übersetzung 1984 zitieren. Die Splitpredigt habe ich in vier Teile gegliedert und sie basiert, besonders im zweiten Teil, auf einer englischsprachigen Frage und Antwort der Church of the Eternal God, die Sie auch auf der Internetseite www.eternalgod.org finden können. Sie hat den Titel Would you please explain James 1, Verses 14 to 15? Zu Deutsch: Können Sie bitte Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 bis 15 erläutern? Und wer Englisch versteht, den empfehle ich an dieser Stelle, diese Frage und Antwort in Ergänzung zur heutigen Splitpredigt einmal zu lesen. Nachdem ich zunächst über die Art des Begehrens sprechen möchte, von der in der Textstelle die Rede ist, werde ich Ihnen im zweiten Teil zu den beiden Versen einige Auszüge von englischsprachigen Bibelkommentaren vortragen, die ich am Ende zusammenfassen werde, natürlich in der deutschen Übersetzung. Wir werden uns dann im dritten Teil die Richtigkeit der gehörten Aussagen anhand zweier Beispiele aus dem Alten Testament beweisen. Und zum Abschluss gebe ich Ihnen noch einige praktische Hinweise, die uns vor dieser Art von Begierde schützen sollen. Starten wir einmal mit dem uns gut vertrauten zehnten Gebot. Und ich möchte es einmal aus der Schlachterbibel mit Ihnen gemeinsam lesen. Wir finden es ganz einfach in 2. Mose Kapitel 2 und in 5. Mose Kapitel 5. Schlagen wir also auf 2. Mose 2 und Vers 17 in Kapitel 20. 2. Mose Kapitel 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und lesen wir auch die ähnliche Wiederholung in 5. Mose 5 und in Vers 21. 5. Mose 5, Vers 21. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten und du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, noch nach seinem Acker, noch nach seinem Knecht, noch nach seiner Magd, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach allem, was dein Nächster hat. Wir lesen hier über das Begehren und wir stellen fest, dass im 5. Mose auch das Wort Gelüsten hinzugefügt wird. Zudem sehen wir anhand der aufgeführten Beispiele und der abschließenden Generalaussage, dass wir nichts, was unserem Nächsten gehört, begehren oder danach gelüsten dürfen. Und durch die zum Teil veränderte Reihenfolge scheint es auch so, dass in den Augen Gottes das eine genauso schlimm ist wie das andere. Wenn wir hier im zehnten Gebot vom Begehren oder Gelüsten lesen, dann ist im Hebräischen eine falsche Art des Begehrens gemeint, eine Art, die Gott nicht wohlgefällig ist. Und genauso verhält es sich mit unserer heutigen Textstelle im Jakobusbrief. Es geht in ihr um ein falsches oder böses Begehren. Doch dieses Begehren bezieht sich nicht nur auf etwas, das unserem Nächsten gehört und nach dem uns gelüsten könnte. Besonders das Neue Testament spricht neben den gerade gelesenen Dingen, die unseren Nächsten betreffen, sehr häufig auch von den Gelüsten des Fleisches. Begierden, nach denen unser fleischlicher Körper verlangt, in dem wir noch leben müssen. Schauen wir uns hierzu eine Textstelle in Titus 3 und Vers 3 an. Titus 3 und Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Zwar wurden uns bei der Taufe die bereuten Sünden vergeben und Gott hat uns von seinem Heiligen Geist gegeben, doch damit wurden die Begierden nicht automatisch aus uns entfernt. Sie bestehen fort und müssen überwunden werden, wenn wir in das Reich Gottes eingehen wollen. Selbst bei einem uns erfolgreich geglaubten Überwindungsprozess kann es bei Unachtsamkeit oder Schwäche zu einem erneuten Aufflammen kommen. Lesen wir dies einmal in zwei Textstellen im Römerbrief. Die erste finden wir in Römer Kapitel 6 und Vers 12. Römer 6 und Vers 12. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Die zweite Stelle finden wir in Römer 13, ein paar Seiten weiter. Römer 13 und die Verse 13 bis 14. Vers 13. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Kommen wir nun zurück zum Jakobusbrief und zu der hier beschriebenen bösen Begierde. Bevor ich Ihnen jetzt im zweiten Teil einige korrekte Auszüge von vier Kommentaren zu Gehör bringen werde, wollen wir uns die Textstelle im ersten Kapitel noch einmal durchlesen. Und weil die Auszüge teilweise etwas umfangreicher sind, werden wir dies vor dem dritten und vierten Kommentar noch einmal tun. So lässt sich die Botschaft der Kommentare auch besser aufnehmen und wir prägen uns die Textstelle besser ein. Schlagen wir also wieder auf Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Jakobus 1, Verse 14 und 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sie können sich nun gerne Notizen zu dem machen, was ich sagen werde, doch ich werde Ihnen am Ende noch eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen geben, worauf es für das richtige Verständnis der Textstelle ankommt. Der erste Kommentar lautet: Vincent's Word Studies, im Deutschen Vincent's Wortstudien, und er erklärt in Stichworten, was es mit den beiden Wörtern vorziehen und locken auf sich hat. In meine Worte gefasst sagt er uns Folgendes. Bei den beiden griechischen Wörtern, die in Vers 14 mit fortgezogen und gelockt wiedergegeben werden, handelt es sich um Metaphern aus der Jagd und dem Fischfang. Man kann sagen, die Begierde oder die Lust zieht einen fort, so wie die Tiere aus einem sicheren Versteck an einen mit Schlingen übersäten Ort gelockt werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Wörter im Partizip Präsens geschrieben sind, was auf ein Fortschreiten der Versuchung hinweist. Soweit hier der erste Kommentar. Noch eine Anmerkung von mir. Das Partizip Präsens oder Partizip 1 könnte man im Deutschen zum Beispiel mit dem Satz ausdrücken: Es ist eine fortziehende und lockende Begierde. Kommen wir nun zu den Auszügen des zweiten Kommentars von Jameson, Fawcett und Brown. Er schreibt Folgendes, Zitat: Jeder Mensch, wenn er versucht wird, wird so versucht, indem er von seiner eigenen Begierde fortgezogen wird. Die Ursache der Sünde liegt in uns selbst. Selbst die Anregungen Satans gefährden uns nicht, bevor wir sie uns zu eigen gemacht haben. Jeder hat seine eigene, ihm eigentümliche so das Griechische, Begierde, die aus seinem Naturell oder Habitus hervorgeht. Fortgezogen beschreibt den ersten Schritt der Versuchung, fortgezogen von Wahrheit und Tugend. Gelockt bedeutet wörtlich mit einem Köder angelockt, wie die Fische. Der weitere Verlauf ist davon geprägt, dass der Mensch sich selbst erlaubt, sich zum Bösen verlocken zu lassen. Die Lust oder die Begierde wird hier als die Hure personifiziert, die den Menschen verführt. Der Kommentar fährt wie folgt fort. Die schuldige Vereinigung wird durch den Willen begangen, die Verführerin zu umarmen. Die Lust, die Hure also, bringt Sünde hervor, und zwar von der Art, zu der die Versuchung neigt. Dann bringt diese besondere Sünde, wenn sie vollendet ist, den Tod hervor, mit dem sie von Anfang an schwanger war. Bevor wir uns nun zum dritten Kommentar, Albert Barnes Notes on the Bible, kommen, zu Deutsch Albert Barnes Anmerkungen zur Bibel, wollen wir uns die Verse noch einmal in Erinnerung rufen. Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Albert Barnes schreibt zu Vers 14 folgendes, Zitat: Die Quelle oder der Ursprung aller Versuchung liegt im Menschen selbst. Es ist wahr, dass äußere Anreize zur Sünde vor ihn gestellt werden können, aber sie würden keine Kraft haben, wenn es nicht etwas in ihm selbst gäbe, dem sie entsprechen und über das sie Macht haben könnten. Es muss eine Lust geben, ein Verlangen, eine Neigung, etwas, das jetzt unbefriedigt ist. Die ursprüngliche Neigung mag nicht falsch sein, sondern völlig harmlos, wie im Fall des Verlangens nach Nahrung. Der Fehler, der Irrtum, die Sünde besteht darin, dass wir das Verlangen nicht zügeln, wo es uns befohlen wird, sei es in Bezug auf die begehrten Dinge oder in Bezug auf das Maß der Hingabe. Und gelockt bedeutet eigentlich in die Falle locken oder einfangen. Das heißt, er wird von dieser Macht ergriffen und festgehalten, oder er wird so lange verführt und betört, bis er in die Sünde fällt, wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Ohne Zweifel führt der Apostel das ganze Übel der Versuchung, welches manche fälschlicherweise Gott zuschreiben, auf die sündigen Begierden des menschlichen Herzens zurück. Die ganze Textstelle mit den verwendeten Worten und Bildern zeigt, dass der Apostel an eine verführerische Hure dachte. Der Kommentar fährt zu Vers 15 wie folgt fort, Zitat: Wenn die Begierde hat, das bedeutet, wenn das Verlangen, das wir von Natur aus haben, angeregt oder zum Handeln veranlasst wird, im Ergebnis Sünde erzeugt hat. Das bloße Verlangen nach dem Guten, der Freude, der Nahrung, der Kleidung ist keine Sünde. Es wird zur Sünde, wenn es in unangemessener Weise ausgelebt wird und wenn es uns dazu verleitet, das Verbotene zu suchen, das heißt, die Rechte anderer zu verletzen oder in irgendeiner Weise gegen die Gesetze Gottes zu verstoßen. Bringt Sünde hervor, bedeutet, das Ergebnis ist Sünde, eine offene, tatsächliche Sünde. Wenn das, was im Herzen gezeugt wird, ausgereift ist, wird es als Sünde angesehen. Dies alles soll zeigen, dass die Sünde nicht von Gott, sondern vom Menschen selbst ausgeht. Noch ein letzter Auszug, Zitat: Da sind zunächst unsere natürlichen Neigungen, die wir als Menschen haben. Solche hatte Adam in seiner Unschuld, solche hatte der Erlöser. Und diese sind in keiner Weise als sündhaft und falsch anzusehen. Dennoch können sie uns, wie bei Adam, zur Sünde verleiten, weil wir unter ihrem starken Einfluss dazu verleitet werden können, das zu begehren, was verboten ist oder was einem anderen gehört. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, bringt den Tod hervor. Soweit der Kommentar von Albert Barnes. Der letzte Kommentar nun stammt von Matthew Henry. Und auch hier wollen wir uns zuvor die Textstelle in Jakobus noch einmal durchlesen. Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Kommentator schreibt: Jeder Mensch wird im bösen Sinne versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Zwar wird in anderen Schriftstellen der Teufel als der Versucher genannt und andere Dinge können manchmal zusammenkommen, um uns in Versuchung zu führen, aber weder der Teufel noch irgendeine andere Person oder Sache kann verantwortlich gemacht werden, um uns zu entschuldigen. Die Methode der Sünde in ihrem Vorgehen wird beschrieben. Zuerst zieht sie weg, dann lockt sie. Wie die Heiligkeit aus zwei Teilen besteht, dem Bösen abzuschwören und dem Guten anzuhängen, so sind diese beiden Teile in umgekehrter Weise die beiden Teile der Sünde. Das Herz wird von dem, was gut ist, weggezogen und es wird dazu gelockt, sich an das Böse zu hängen. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Bedeutet, wenn man der Sünde erlaubt, Begierden in uns zu erregen, wird sie diese Begierden bald zur Zustimmung greifen lassen und dann sagt man, dass sie empfangen hat. Die Sünde existiert wirklich, auch wenn sie nur im Keim vorhanden ist. Und wenn sie in den Gedanken zu ihrer vollen Größe herangewachsen ist, wird sie dann in tatsächlicher Ausführung hervorgebracht. Nachdem die Sünde in tatsächlicher Ausführung hervorgebracht wurde, kommt die Vollendung der Sünde. Was bedeutet, dass es zu einer Verstärkung durch häufige Taten kommt und es zu einer Gewohnheit wird. Und wenn die Ungerechtigkeiten der Menschen auf diese Weise angefüllt werden, dann kommt der Tod. Der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Die Begierden und die Verdorbenheit eurer eigenen Herzen sind eure Versucher. Und wenn sie euch nach und nach von Gott fortgezogen und die Macht und Herrschaft der Sünde in euch vollendet haben, dann werden sie sich als eure Zerstörer erweisen. Soweit die Kommentare. Fassen wir nur noch einmal die wichtigsten Aussagen zusammen. Hierzu habe ich einmal 6 Punkte formuliert. Erstens. Die Begierde oder die Lust hat die Eigenschaft, einen von Wahrheit und Tugend wegzuziehen, mit dem Ziel, zum Bösen zu locken und sich daran zu hängen. Es handelt sich um einen fortschreitenden Prozess. Zweitens. Die Quelle oder der Ursprung des sündhaften Verhaltens liegt im Menschen selbst. Satan kann zwar durchaus Anregungen geben, andere Dinge können manchmal zusammenkommen oder es mögen äußere Anreize existieren, doch all dies hätte keine Wirkung, wenn es nicht ein spezifisches, inneres, unbefriedigtes Verlangen gäbe. Drittens. Bei diesem Verlangen kann es sich um eine uns eigentümliche Begierde handeln, die unserem Naturell oder Habitus entspricht. Oder wir zügeln das Verlangen nicht dort, wo es uns befohlen wird. Letztendlich bekommt das Verlangen Macht über uns und dies umso stärker, je länger es anhält und wirken kann. Wichtig dabei ist, dass natürliche Neigungen, wie zum Beispiel die Nahrungsaufnahme oder persönliche Interessen, erst dann problematisch werden, wenn sie uns durch ihren starken Einfluss zur Sünde verleiten, zu begehren, was verboten ist oder dem Nächsten gehört. Viertens. Nunmehr kommt es zur inneren Zustimmung. Die Begierde wird bildlich umarmt wie eine Hure. Fünftens. Die Sünde ist jetzt im Keim vorhanden und kann heranwachsen, bis der Punkt erreicht ist, dass sie nicht mehr nur im Herzen oder in den Gedanken ist, sondern sie für jedermann vollends sichtbar wird. Und Punkt 6. Wenn dann die Sünde durch gewohnheitsmäßiges Verhalten zur Normalität geworden ist, wird es immer schwerer werden, sie zu bereuen und abzulegen, und sie entwickelt sich schlussendlich zur unvergebbaren Sünde. Schauen wir uns nun im dritten Teil zu diesen 6 Punkten einmal 2 Beispiele aus dem Alten Testament an. Das erste handelt von der uns bekannten Erzählung von Josef und der Frau von Potiphar, des Kämmerers des Pharaos. Schlagen wir gemeinsam auf 1. Mose, Kapitel 39 und die Verse 6 bis 12. 1. Mose 39, Verse 6 bis 12, Vers 6. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach: Lege dich zu mir. Vers 8. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Vers 11. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Wir sehen, dass die Quelle des sündhaften Verhaltens tatsächlich im Menschen liegt, wie hier in diesem Fall in der Frau. Wir lesen hier nichts von Satan oder anderen Einflüssen. Sie war mit Potiphar verheiratet und selbst im alten Ägypten wurde Ehebruch hart bestraft, mitunter sogar mit dem Tod. Doch offenbar gab es ein spezifisches, inneres, unbefriedigtes Verlangen, sodass die äußeren Anreize, die von Josefs schöner Gestalt und seinem hübschen Angesicht ausgingen, auf sie Wirkung hatten. Über Potiphar lesen wir hier, dass er sich um Hause um nichts kümmerte, außer um das, was er aß und trank. Man bekommt hier sehr stark den Eindruck, dass er seine ehelichen Pflichten gegenüber seiner Frau vernachlässigte. Anstatt sich mit dem Problem zu befassen, zügelte seine Frau jedoch ihre Begierde nicht, sondern stimmte ihr in ihrem Gedanken zu. Jetzt war die Sünde im Keim angelegt und sie wurde nun täglich durch die anhaltende Situation weiter genährt und konnte in ihrem Herzen heranwachsen. Denn wir lesen, dass sie Josef täglich mit solchen Worten bedrängte. Doch dann kam schließlich der Augenblick, in dem die Sünde so weit herangewachsen war, dass sie nicht mehr nur in ihrem Herzen bleiben wollte. Sie wurde nun offenbar. An einem Tag, als sie mit Josef allein war, griff sie nun nach ihm und wollte mit ihm schlafen. Das zweite Beispiel finden wir ganz am Anfang der Bibel und das betrifft den Sündenfall von Adam und Eva. Lesen wir hierzu einmal die beiden wichtigsten Stellen. Zunächst in 1. Mose Kapitel 2 und Vers 9. 1. Mose 2, Vers 9. 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und jetzt die zweite Stelle, 1. Mose Kapitel 3 und die Verse 1 bis 6. 1. Mose 3, Verse 1 bis 6. Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen standen mitten im Garten Eden. Und sie hatten einen Sonderstatus gegenüber allen anderen Bäumen. Und speziell mit dem Baum der Erkenntnis war eine bedrohliche Besonderheit verbunden, nämlich eine tatsächliche Gefahr. Denn Gott hatte das Gebot ausgesprochen, nicht von ihm zu essen, damit die beiden Menschen nicht sterben müssten. Jedes Mal, wenn sie ihn sehen würden, würden sie sich unweigerlich an das Gebot Gottes erinnern. Und somit gehorchten Adam und Eva zunächst ihrem Schöpfer. Jedoch durch die raffinierte Lüge der Schlange wurde Eva von der Wahrheit fortgezogen und zum Ungehorsam gelockt, indem nun das Interesse bei ihr für diesen Baum im Besonderen geweckt war. Da die potenzielle Bedrohung, die von dem Baum ausging, durch die Lüge für sie verschwunden war, sah sie ihn nun mit anderen Augen. Und anstatt sich an das klare und eindeutige Gebot Gottes zu erinnern, betrachtete sie jetzt den Baum genauer und sann über die verführerische Aussage der Schlange nach. Sie gab ihrem Interesse einen Raum. Wie bei den anderen Bäumen im Garten, von denen sie ja essen durften, wirkten nun auch seine Früchte als verlockend. Zumal Eva ja gehört hatte, dass sie wie Gott sein werden, wenn sie davon essen würden. Indem sie den Baum nun diese anhaltende Aufmerksamkeit widmete, kam es letztlich zu einer inneren Zustimmung ihres Begehrens mit der Folge, dass die Sünde nun im Keim in ihr angelegt war. Nach und nach wuchs das bereits sündhafte Verlangen in ihr heran und wurde immer stärker, sodass es irgendwann nicht mehr nur in ihrem Herzen bleiben wollte. Schlussendlich nahm sie von der Frucht und gab auch ihrem Mann davon. Und nun war die Sünde durch das aktive Handeln klar sichtbar geworden. Das bislang Gehörte und die beiden Beispiele sollten uns gezeigt haben, wie es zur Sünde durch böses Begehren kommen kann und ab wann man von Sünde spricht. In dem Augenblick, wenn wir einem bösen Begehren, was aus unserem Inneren kommt, einen Raum geben oder Aufmerksamkeit widmen und es sodann umarmen wie eine Hure und ihm zustimmen, ist die Sünde bereits im Keim in uns angelegt. Und jede Sünde verdient die Todesstrafe. Sie zeigt sich nicht nur bei äußeren Handlungen, sondern auch bei inneren bösen Begierden, wie wir heute gehört haben. Dabei kann es sich um eine uns eigentümliche Begierde handeln, die sich durch den gefestigten menschlichen Charakter in uns befindet und die nur auf eine passende Gelegenheit wartet. Oder auch um eine ungezügelte Begierde entgegen dem uns befohlenen Wort Gottes. Daher ist es so wichtig, eine böse Begierde, die vielleicht schon im Keim zur Sünde geworden sein mag, so schnell wie möglich zu erkennen, zu bereuen und Gott im Gebet um Vergebung zu bitten. Tun wir dies nicht, so wird dieser Keimling der Sünde heranwachsen, sich immer mehr festigen und zur Gewohnheit werden. Das sündige Verhalten wird schließlich als eine Lebensweise angenommen, nach der ein begieriges Verlangen besteht. Und hat man dann den Punkt erreicht, wo einem jegliches Schuldbewusstsein fehlt, da man nicht mehr einsieht, dass das, was man tut, böse ist, dann ist in diesem Fall das Schicksal eines solchen Menschen der ewige Tod. Doch was können wir tun, um uns vor dem Aufkommen böser Begierde zu schützen? Hierzu möchte ich Ihnen nun zum Abschluss einige praktische Hinweise geben. Zudem empfehle ich Ihnen als Ergänzung einmal das Kapitel 13 unserer kostenlosen Broschüre über die 10 Gebote einmal vollständig zu lesen. Zunächst sollten wir uns individuell überprüfen und analysieren, welche eigentümlichen inneren Begierden aufgrund unseres Naturells bestehen. Denken wir hierbei auch an die Zeit unserer Berufung durch Gott zurück, als wir uns zu ihm bekehrten und was wir bereut hatten. Denn häufig sind es leider immer noch diese inneren bösen Begierden, die uns früher zur Sünde verführten und die uns durchaus in Zeiten der Schwäche oder bei Unachtsamkeit erneut verführen können. Denn wir leben noch immer im sündigen Fleisch und kämpfen mit einem Charakter, der durch Satan und diese böse Welt geprägt wurde. Aber natürlich können es auch andere Begierden sein. Daher ist es so wichtig, diese Analyse auch regelmäßig zu wiederholen, zumal wir auch bedenken sollten, dass Satan und seine Dämonen uns ständig beobachten und sie wollen, dass wir vom lebendigen Gott abfallen. Sie haben uns umfassend studiert und kennen natürlich auch alle unsere Schwächen und Begierden. Und sie werden alles daran setzen, sie durch ihr Einwirken zu nutzen und in uns zu beleben. Vergessen wir das niemals. Den so entlarvten Begierden dürfen wir dann keinerlei Raum mehr geben und müssen sie beim kleinsten Aufflackern augenblicklich im Keim ersticken und uns von ihnen abwenden. Textstellen wie Kolosser 3, Verse 5 bis 7, Titus 2, Verse 11 und 12 oder 1. Petrus 2, Vers 11 sagen uns, dass wir das Begehren und die bösen fleischlichen Begierden abtöten und uns davon fernhalten sollen. Paulus ermahnt uns in 2. Korinther 10 und Vers 5, einen jeden Gedanken in den Gehorsam Jesu Christi gefangen zu nehmen. Wir sollen nicht im bösen Gedanken verharren, sondern sie vielmehr ausrotten. Christus wurde in allen Punkten versucht wie wir, doch er lebte vollkommen im Geist und hat niemals zugelassen, dass ein verführerischer Gedanke in seinem Geist Wurzeln schlug. In seinen Gedanken gab es keine Sünde. Auch hat er nie zugelassen, dass ein natürliches Verlangen die Sündhaftigkeit annahm. Er beherrschte seine menschlichen Begierden so, dass er nie einen Gedanken hegte, Böses tun zu wollen. Und so müssen auch wir, wie uns Galater 5, die Verse 16 und 24 sagen, im Geist leben und symbolisch betrachtet unser Fleisch samt allen Leidenschaften und Begierden kreuzigen. Was können wir noch tun? Psalm 37 und Vers 27 sagt uns in der Schlachterübersetzung: Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Es ist wichtig, sich von absolut allem fernzuhalten, mit denen uns die analysierten Begierden in irgendeiner Weise von Gott und seiner Wahrheit fortziehen und zum Bösen locken könnten. Wir können hier beispielsweise an bestimmte Menschen denken, die uns in unserer Entwicklung zu einem göttlichen Charakter behindern, oder an bestimmte Zusammenkünfte, an gewisse Orte, an Reize, an Suchtmittel oder an sonstige sogenannte Objekte der Begierde. Vielmehr müssen wir Gott an die erste Stelle setzen, unsere Berufung festzumachen. Und wir dürfen das Ziel unseres gemeinsamen Weges niemals aus den Augen verlieren. Wenn Christus durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, können wir die gleiche Geisteshaltung erreichen, die Jesus besaß. Uns wird in Römer Kapitel 12 und Vers 2 und in Philipper 2 und Vers 5 gesagt, dass wir uns durch die Erneuerung unseres Sinnes ändern sollen und die Gesinnung haben sollen, die Jesus hatte. Auch wir können unsere Gedanken kontrollieren und die böse Begierde, die uns zur Sünde verführt, überwinden. So zeigen wir Gott, dass auch wir in der Lage sind und auch bereit sind, die bösen Begierden in uns zu bekämpfen, mit seiner Hilfe und mit eiserner Disziplin.